Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Salam oder hallo beisammen. Ich bin Merve Kayikci und ihr hört Prima Muslima, wir reden mit, der Podcast über Muslime bzw. mit Muslimen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder hier einfach leben.
Ein Podcast über muslimisches Leben erzählt aus der Perspektive von einer Muslimin hört sich eigentlich naheliegend an, aber oft ist das Naheliegende ja das, was man erstmal nicht sieht. Merve Kayikci hat es gesehen, hat es gemacht. Seit Jahren betreibt die 26-Jährige den Blog Prima Muslima. Jetzt ist daraus auch ein Podcast für den Bayerischen Rundfunk geworden. Gestern ist die erste Folge erschienen. Es geht um einen Mann, der durch die Liebe zu einer Frau zum Islam konvertierte. Und ich begrüße jetzt erstmal Merve Kayikci, die mir zugeschaltet ist. Guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Das Konzept dieses Podcasts ist ja relativ einfach. Es gibt 6 Folgen und 6 Muslime, mit denen Sie sich unterhalten. Mit wem sprechen Sie denn da und über was?
Mit ganz unterschiedlichen Muslimen aus Deutschland. Also ich bin mir selber als Muslimin bewusst darüber, dass Muslime einen Querschnitt von der ganzen Gesellschaft darstellen. Also dass da halt von der Akademikerin bis zum Müllmann alles dabei ist und das auch von der politischen Einstellung her oder von der Einstellung zu allen möglichen Themen, die den Alltag und das Leben betreffen, alles vertreten ist. Genauso wie eben auch in der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist der Mehrheitsgesellschaft aber nicht so bewusst. Und deswegen mache ich eben diesen Podcast, habe 6 Muslime ausgesucht, die komplett verschieden sind voneinander, um zu zeigen, schaut mal, so bunt sind wir.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es geht in diesem Fall mal nicht um den politischen Islam, sondern eher um so etwas wie den Alltag von Muslimen, ja?
Es geht tatsächlich nur darum, die Lebenswelten von Muslimen in Deutschland zu zeigen, weil eben die Mehrheitsgesellschaft hier seit mehreren Jahrzehnten einfach sehr auf sich selbst fokussiert lebt, obwohl wir mittlerweile eigentlich nicht mal mehr eine Minderheit sind. Also man kann eigentlich nicht sagen, also Minderheit klingt immer so, als wären wir ganz wenige. Es gibt ja fast 5 Millionen Muslime in Deutschland und wir sind einfach ein großer Teil der Bevölkerung. Und ich möchte einfach, dass durch diesen Lebenswelten-Podcast auch Barrieren abgeschafft werden, dass Menschen sich näher kommen und auch vielleicht merken, dass man Gemeinsamkeiten miteinander hat und sich vielleicht auch ein bisschen mehr dafür interessieren, was wir sonst so machen oder was man vielleicht über uns nicht weiß, außer eben halt so negative Sachen, die dann immer wieder auffallen und in den Medien aufgegriffen werden.
Und trotzdem ist das ja jetzt nicht ein Podcast, der Klischees ganz bewusst ausspart. Also wir hören mal in einen Ausschnitt rein, in dem es auch um Klischees geht.
Hast eine Frau, die sieht auch noch ganz vernünftig aus Marokko kennengelernt. Und was will die, war immer so der erste Gedanke von den Bekannten und Freunden. Irgendwas muss doch sein.
Ist gleich so ein Misstrauen.
Genau, ne? So als will sie nur einen Pass haben oder denkt sie, ich habe Geld oder was weiß ich was. Ne? Also das waren echt so die ersten schlimmen Eindrücke eigentlich. Und ja, bis hin zu, hey, wenn du jetzt nach Tunesien fliegst, wo wir uns ja zum ersten Mal gesehen haben zum Arbeiten, ja, schick dann auch mal unbedingt einen Standort, Live-Standort für die ersten 8 Stunden. Ne? Nicht, dass sich da jemand verschleppt und so. Klar, ein bisschen im Scherz, aber auch irgendwie ernst gemeint.
Ja, also in diesem Gesprächsausschnitt mit dem ersten Gesprächspartner, das ist eben dieser junge Mann, der sich verliebt hat in eine Muslimin und dann konvertiert. Da werden ja eben Projektionen, Klischees direkt angesprochen. Ist das der Weg, wie man die Menschen am besten erreicht, indem man ja ihre Vorurteile spiegelt?
Naja, also bei der Geschichte von Benjamin lag das halt einfach auf der Hand. Also ich will, dass die Gäste sich mir öffnen, dass sie eben auch sozusagen Einblicke in ihr Leben zeigen und da diese Konversion und auch die Beziehung zu seiner muslimischen Frau einfach sehr prägend für ihn ist und für sein Leben, haben wir das natürlich aufgegriffen. Und ich glaube, jedes Klischee und jedes Vorurteil hat ja auch irgendwo im Kern was Wahres. Und ich möchte es auch gar nicht irgendwie leugnen, sondern ich gehe da einfach in meine Rolle als kritische Journalistin in das Gespräch rein und versuche eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der man eben auch über solche Dinge miteinander spricht, die vielleicht in der Gesellschaft tabuisiert sind.
Jetzt könnte man natürlich denken, dass wir sozusagen eigentlich in einer Zeit leben, wo es völlig normal sein sollte, dass sozusagen die Minderheit der Muslime in Deutschland Teil auch der öffentlichen Medien sind. Das ist offenbar zu wenig. Der Fall wird ja auch häufiger mal diskutiert. Also würden Sie sagen, ist deshalb gefordert, dass man in so einem Podcast ganz bewusst sozusagen nur diese Minderheit beleuchtet, ja?
Ja, also es ist schwierig. Also auf der einen Seite will man eben als normaler Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden und dann ist es vielleicht, erscheint es vielleicht paradox, dass ich jetzt extra einen muslimischen Podcast mit Muslimen mache, von einer Muslimin. Aber ich habe das Gefühl, dass das einfach nötig ist, um eine Tür durchzubrechen. Und das ist ein bisschen so wie bei einer Frauenquote. Also ich bin auch kein Frauenquotengegner und bin der Meinung, dass das auf jeden Fall helfen kann, dass Frauen und Männer irgendwann richtig gleichberechtigt sind in der Berufswelt. Und trotzdem finde ich die Frauenquote eigentlich nicht ideal. Das ist eher wie so eine Art Provisorium, um halt einen Zustand zu erreichen, den man eigentlich haben will, den idealen Zustand. Und so sehe ich auch den Podcast. Also mir wäre es am liebsten, wenn wir diesen Podcast nicht brauchen würden. Mir wäre es auch am liebsten, wenn Muslime einfach so überall ganz normal akzeptiert wären und dass man halt nicht das Gefühl hat, das sind so andere Menschen oder Menschen, die halt so irgendwie ein anderes Leben leben und mit denen man nichts zu tun haben will, sondern wenn man einfach ganz selbstverständlich und ein Teil der Gesellschaft ist und dass es ganz normal ist, dass man manche Sachen auch anders macht oder dass es eben nicht so den islamischen Weg gibt, sondern dass es Muslime gibt, die eine Sache so sehen und die andere Sache so, also dass es Muslime gibt, die Alkohol trinken, aber auch welche, die es nicht tun und trotzdem sind beide Muslime. Und bis das alles normal ist, braucht es eben einfach diesen Raketenantrieb wie mein Podcast, um schneller zueinander zu finden.
Und woran, glauben Sie, liegt es, dass das noch nicht normal ist im Jahre 2020? Also was haben wir da in den letzten Jahrzehnten verpasst? Vielleicht ist ja auch sozusagen das Bild überhaupt schlechter geworden, das Image.
Ja, ich würde sagen, das hat zweierlei Gründe. Auf der einen Seite bilden sich natürlich Parallelgesellschaften. Also es gibt viele Muslime, die unter sich sind oder auch ihr Muslimischsein nur unter sich ausleben und das nach außen nicht zeigen. Dem bin ich auch bei der Vorbereitung auf den Podcast begegnet. Ich hatte einen Gast angefragt, eine erfolgreiche Modedesignerin, die dann nicht Gast sein wollte in meinem Podcast, obwohl sie Muslimin ist, weil sie Sorge hatte, dass sie ihr schaden könnte, von außen auch als Muslimin wahrgenommen zu werden. Und dann kommt halt eben noch hinzu, dass die Medien sehr oft eben Stereotype suchen, um bestimmte Sachen abzubilden. Also es kommt ja auch immer wieder vor, dass dann Muslime nur Sichtbarkeit bekommen in den Medien, wenn was Negatives oder was Kontroverses passiert, wie zum Beispiel, ob jetzt Schächtung erlaubt werden soll oder nicht, ob man jetzt eine Sargpflicht hat oder nicht, ob man Beschneidung verbieten will oder nicht, oder wenn jetzt wieder irgendwo ein Anschlag ist oder so. Also das sind halt alles so Themen, wo es ja um die Unterschiede geht. Und das finde ich eigentlich schon schade.
Dann kommen wir jetzt an dieser Stelle noch mal kurz auf Thilo Sarrazin zu sprechen, der mit diesem Podcast, mit Ihrem Podcast überhaupt nichts zu tun hat, aber eben heute aus der Partei ausgeschlossen worden ist. Was hat denn dieses Urteil bei Ihnen ausgelöst oder vielleicht auch bei Ihnen in der Community?
Ehrlich gesagt löst es in mir Bauchschmerzen aus, dass dieser Mann schon wieder Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin der Meinung, dass er überhaupt diese ganze Aufmerksamkeit, die er die letzten Jahre bekommen hat, gar nicht verdient hätte. Also sein Buch ist ja auch nicht so erfolgreich geworden, weil es besonders intelligent geschrieben ist oder besonders raffiniert geschrieben ist und oder eine sehr bereichernde Lektüre ist, sondern er wurde einfach so oft interviewt, so oft in den Medien auch gezeigt und hat so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, dass die Menschen natürlich auch neugierig werden und sich das Buch dann holen. Und selbst die, die vielleicht eigentlich nicht kein gerechtes Gedankengut haben oder kein rassistisches Gedankengut befürworten und sowas dann aus Neugier lesen, solche Statements, die er dann in diesem Buch vertritt, auch wenn man denkt, dass das Unwahrheiten sind, verfestigen sich ja dann doch im Unterbewusstsein. Und also ich glaube, die allerbeste Strategie gegen solche Menschen wäre einfach, sie zu ignorieren, weil ich finde, die Aufmerksamkeit haben sie nicht verdient und ich würde diese Menschen mit meiner Aufmerksamkeit auch nicht adeln wollen.
Signal ist angekommen. Ich setze trotzdem noch eine Frage hinterher. Wir hatten letzte Woche hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch Ferhat Kocak, der erzählt hat, dass er, nachdem er dieses Sarrazin-Buch, Deutschland schafft sich ab, nachdem dieses Buch herausgekommen war, Deutschland verlassen hat. Also der hat das als Bedrohung empfunden, der hat sich hier nicht mehr zu Hause gefühlt. Haben Sie ähnliche Reaktionen in Ihrem Familien- oder Freundeskreis auch erlebt? Ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her, aber wie Sie sagen, Herr Sarrazin hat sich ja auch immer wieder zu Wort gemeldet.
Mich hat das nicht so aus dem Konzept gebracht damals, weil Diskriminierung habe ich auch schon vorher erfahren und erlebe ich auch seitdem immer noch. Und ich denke, man muss eben sich auf die positiven Dinge konzentrieren. Es gibt genauso viele auch Deutsche, die offen sind. Und also wir sind ja auch, also ich bin ja auch Deutsche als Muslimin und die Bevölkerung besteht, glaube ich, zum größten Teil aus Menschen, die ein friedliches und harmonisches, demokratisches, freiheitliches Miteinander haben wollen. Und darauf möchte ich mich konzentrieren und meine Arbeit und Energie eben da reinstecken, dass es hier lebenswerter und besser wird, anstatt einfach einzuziehen, also anstatt einfach sich abschrecken zu lassen und wegzulaufen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte. Vielen Dank auch für die Einladung.